Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Ulrike Hinrichs. Sie ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied vom Bundesverband Beteiligungskapital und sie ist aber auch Co-Vorsitzende des Beirats Junge Digitale Wirtschaft. Und um den soll es heute gehen, denn der wurde offiziell aufgelöst. Zumindest wenn man der Presse glauben darf, ob er nun wirklich aufgelöst wurde oder nur neu formiert wird. Darum soll es heute gehen. Wir sprechen aber auch über den Wirtschaftsstandort Deutschland, vor allem aus Sicht der Startups und, weil es natürlich Ulrikes Schwerpunktgebiet ist, wir sprechen auch über Venture Capital, über den Status Quo und über die Dinge, die sich noch verändern müssten. Und wir blicken natürlich auch nach vorne, schauen ein bisschen auf die nächsten Wahlen und was bis dahin vielleicht noch passieren muss. Also ein cooles Gespräch über den Startup- und Venture-Capital-Standort Deutschland. Jetzt also mit Ulrike Hinrichs vom Bundesverband Beteiligungskapital und vom Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.
Interview.
Hallo Ulrike, freue mich sehr.
Ja, hallo Jan.
Cool, dass wir sprechen. Ja. Und ein ungewöhnliches Thema, passiert auch nicht so häufig, glaube ich. Ne? Wir sprechen über die, ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sagt man Beendigung des Mandats des Beirats Junge Digitale Wirtschaft. Vielleicht aber mal kurz, bevor wir da einsteigen, zu dir. Vielleicht damit verbunden die Frage, magst du dich mal kurz vorstellen, aber ich verbunden die Frage auch, wie kommst du in diesen Beirat?
Ja, also ich bin Ulrike Hinrichs. Ich leite seit 10 Jahren den Bundesverband Beteiligungskapital, schon fast ja ein bisschen über 10 Jahre schon. Und wir vertreten ja hier im Verband über 200 Fonds, also ordentliche Mitglieder, die unter anderem in Venture Capital investieren. Und das ist auch meine Rolle in dem Beirat Junge Digitale Wirtschaft, nämlich die Finanzierungsseite mit zu verantworten mit einer ganzen Menge anderer Finanzierer, die da drin sitzen, plus den Startups natürlich. Und bin aber auch noch nicht gar nicht so lange drin, seit jetzt im 3. Jahr, und im 2. Jahr habe ich den Vorsitz.
Mhm. Und lass uns doch mal vielleicht kurz versuchen einzuordnen, warum spielt Venture Capital aus deiner Sicht im Beirat Junge Digitale Wirtschaft überhaupt eine Rolle? Also es geht ja vermutlich einmal um das Thema Jung und dann aber auch um digitale Wirtschaft. Und vielleicht kannst du das mal in Kontext setzen.
Ja, man kann eigentlich sagen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer, die da drin sind, im Wesentlichen Startups sind. Junge digitale Wirtschaft ist das Stichwort dazu. Und da geht es natürlich immer um Finanzierung. Ich meine, Finanzierung ist eigentlich das A und O. Das kennt ihr ja auch aus vielen Gesprächen, die ihr mit Gründerinnen und Gründern, aber auch mit Finanzierern macht, dass ohne die nächste Finanzierungsrunde im Startup eigentlich nichts geht. Und das ist auch der Grund, dass man, glaube ich, unsere Expertise oder meine Expertise mit in diesen Beirat reingeholt hat. Und wir haben in dem Beirat natürlich auch einige Finanzierer, die selber einen Venture-Fonds vertreten und in dieser Funktion eben dort auch drin sind. Und ich bin ja nicht der einzige Verband, aber ich vertrete eben verbandsseitig sehr konzentriert dieses Finanzierungsthema.
Lass uns vielleicht mal ganz kurz, bevor wir dann einsteigen ins Thema, über die Stimmung gerade am Markt sprechen. Du sagst, ihr vertretet 200 Fonds. Wie ist so die Gesamtlage gerade?
Ja, also ich würde sagen, der Markt ist weiterhin robust. Also wir sind ja durch verschiedene Krisen gegangen. Corona war so die erste, dann kamen jetzt diese globalen Krisen. Wir merken sehr stark schon eine Zurückhaltung beim Fundraising, vor allen Dingen in den, sage ich mal, etwas größeren Fonds. Es ist nicht so ganz einfach, Geld einzusammeln. Es hängt auch davon ab, zum Beispiel man kann sagen, bei uns in den Fonds, wir vertreten ja nicht nur Venture, sondern auch die KMU-Fonds und die größeren Fonds. Und in dieser späten Wachstumsphase, da fehlt es einfach an Kapital und das sind meistens auch in der Regel ja zu 80% ausländische Kapitalgeber, die in diese Fonds investieren. Die kommen aus den USA vor allen Dingen und in Krisen, in globalen Krisen, sind die Amerikaner immer etwas zurückhaltend. Also da haben wir so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, wie ist die Stimmung gerade auf den Punkt, diese Kriege und diese Auseinandersetzungen sind nicht förderlich. Und dann kommt noch hinzu, dass wir natürlich auch seitens der Wirtschaft immer wieder Rückmeldungen bekommen, dass es nicht gut läuft für die Unternehmen. Dazu braucht man auch gerade keinen Hochschulabschluss, dass das schwierig ist. Und das führt auch in den Portfolios natürlich zu Unsicherheiten. Aber ich finde immer noch, wenn man sich das gesamt anschaut, ist unsere Branche eigentlich insgesamt robust durch die Krisen gekommen. Wir haben einen kleinen Finanzierungseinbruch, aber man muss auch sagen, dass wir in den letzten Jahren hat der Markt unheimlich angezogen. Also als ich vor 10 Jahren den Verband übernommen habe, da hatten wir ein Volumen von unter 1 Milliarde in Startup-Finanzierungen. Das hat sich verdreifacht. Und im Bereich, wenn man die Beteiligungsbranche insgesamt anschaut, haben wir vor 10 Jahren in etwa 7 Milliarden Investitionen in Deutschland gehabt. Heute sind wir bei 14 Milliarden. Dieses Jahr war es ein bisschen schlechter, aber die Jahre davor. Und das zeigt einfach, dass privates Kapital eigentlich im Kommen ist. Und das hat mit den Transformationen, mit Zukunft und so weiter zu tun.
Und jetzt war, wie gesagt, gerade in der Pressemitteilung zu lesen, Robert Habeck löst laut Ministerium Startup-Beirat auf. Ist das dann der richtige Zeitpunkt, würdest du sagen? Also jetzt vor dem Kontext der ganzen Krisen und Gesamtsituationen, würdest du sagen, das ist genau der richtige Zeitpunkt oder ist es ein fatales Signal?
Ja, ich glaube, die Kommunikation darüber war ein bisschen ungeschickt, sag ich mal. Es ist auch kein Auflösen. Es ist so, wir haben ja alle unsere Mandate bis Ende, bis zur Sommerpause. Also und dann hätten wir neu berufen werden müssen für 1 oder 2 Jahre. Es gab immer Kernmitglieder und die Kernmitglieder für 2 Jahre, die anderen für 1 Jahr. Und ich glaube, also es soll quasi dieser Beirat in der jetzigen Konstellation beendet werden und es soll aber ein neuer Beirat geschaffen werden. Mhm. Und der soll flexibler, kleiner und mehr an den Themen orientiert werden. Und ich finde, das ist natürlich für einen Bundesminister, ehrlich gestanden, das gute Recht. Das kann er machen. Und es ist natürlich immer für die 30, die jetzt in dem aktuellen Beirat sind, etwas befremdlich.
Mhm. Lass uns doch mal vielleicht nochmal kurz die ursprüngliche Idee des Beirats nehmen. Würdest du sagen, der hat gut gearbeitet? Weil es gab in der Vergangenheit ja immer wieder Kritik und zwar in beide Richtungen. Ne? Insbesondere Altmaier, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, stand in der Kritik, dass er mit dem Beirat eigentlich viel zu wenig korrespondiert hat. Da gab es viel weniger Treffen damals als ursprünglich geplant. Wie war die Zusammenarbeit und würdest du sagen, die Gesamtstrategie ist aufgegangen?
Also ich finde, dass mit der Übernahme von Robert Habeck eigentlich der Beirat auch nochmal beflügelt wurde. Ich habe Altmaier ehrlich gestanden nur 1 Jahr erlebt. Ich fand ihn auch da konzentriert. Es war jetzt vielleicht manchmal nicht so viel Dynamik drin. Das hat sich bei Robert Habeck noch verändert. Er war in jeder Sitzung da, also es ist keine ausgefallen. Insofern passte das auch für ihn zur Startup-Strategie. Ich weiß nicht, im letzten Jahr war es, glaube ich, gab es den Fortschrittsbericht der Startup-Strategie und das ist auch so ein bisschen zum Anlass jetzt genommen worden, zu sagen, wir verändern den Beirat, weil die Startup-Strategie ja schon weitgehend viele Punkte auch erfüllt hat und man jetzt so einen Schritt weiterkommen will. Und ich glaube, dieses Weiterkommen ist eben damit verbunden, dass man sagt, man will den Beirat vielleicht ein bisschen punktueller aufstellen.
Mhm. Es gab dann Kritik namentlich von Julia Klöckner und Thomas Jatzombek. Thomas Jatzombek damals eben mit Altmaier relativ eng zusammen. Damals stand auch in der Kritik, hat sich aber jetzt andersrum kritisch geäußert, gesagt, wenn die Regierung das Thema Digitalisierung in der Regierung keine Lobby mehr hat, dann scheint der Bundesminister nicht einmal mehr Beratungsbedarf von Experten zu haben. Das klingt ziemlich hart alles, finde ich. Würdest du sagen, es ist trotzdem nachvollziehbar oder hätte man hier vielleicht bedachter vorgehen müssen?
Also ich sag's mal so, es hängt jetzt ja im Wesentlichen davon ab, wie das neue Format etabliert wird. Wir als Beirat selber haben auch einen gewissen Einfluss drauf. Wir sind jetzt aufgefordert, auch nochmal Ideen und Vorschläge zu bringen, wie man das neue Format gut aufstellen kann. Und wenn das dann tatsächlich zu dem führt, was man sich erhofft, nämlich punktueller in einzelnen Punkten auch Beratung ihm zukommen zu lassen, dann glaube ich, ist das ein guter Schritt. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Startups in diesem Jahr nochmal nach vorne gebracht wird und gleichzeitig auch das Thema Finanzierung. Insofern würde ich da so ein bisschen mäßigen, was die Einschätzung angeht. Andererseits muss man auch sagen, der Beirat war natürlich über die vielen Jahre etabliert, hatte eben 30 Mitglieder, ist vor drei Jahren nochmal paritätischer aufgestellt worden mit 50% Frauen und 50% Männern, was natürlich auch schon eine sehr potente Gruppe ist. Und wenn man sich die Mitglieder des Beirats anguckt, kann ich dem Ministerium tatsächlich nur empfehlen und werde das auch machen, dass man sich natürlich für diese Einzelberatungen hoffentlich auch aus der Gruppe dieses Beirats weiterhin bedient.
Und woran kann man denn eigentlich messen, ob so ein Beirat erfolgreich ist, habe ich mich gefragt. Ne? Also der ist schon lange da, hast du gerade auch gesagt, hat sich dann noch ein bisschen verändert. Aber kann man das überhaupt bemessen, dass so eine Expertenmeinung und Beratung dann irgendwie zu einem Erfolg führt?
Also ich glaube schon, dass der direkte Zugang zum Minister schon zum Erfolg führt, weil man einfach die Themen, die diese Beiräte vorgetragen haben, wir hatten ja immer eine sehr klar definierte Tagesordnung mit 2-3 Schwerpunktthemen, meistens auch noch mit so aktuellen 5 Minuten, wo man nochmal gespiegelt hat, was läuft sonst. Die haben sicherlich so einige Dinge über die Klippe gebracht, die man, wenn man jetzt diesen Zugang nicht gehabt hätte, vielleicht nicht so schnell gegangen wären. Bei den Finanzierungsthemen war das zum Beispiel das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Mhm. Das hing ja lange in der Bundesregierung. Das war jetzt gar nicht nur bei Habeck, sondern auch im Finanzministerium. Cookies auf den Weg gebracht, dann leider etwas halbgar vollendet und dann in der neuen Bundesregierung neu aufgenommen. Ich würde mal sagen, der Zugang zu Habeck über diesen Beirat hat im Wesentlichen dazu mit beigetragen, dass das Thema auch gekommen ist. Und das ist ja damals dann unter dem Zukunftsfinanzierungsgesetz zu Ende gebracht worden. Also ein klassisches auch Finanzierungsthema, bei dem ich sagen würde, ob wir die Haken da so gut für die Branche und für die Startups dahinter bekommen hätten, würde ich anzweifeln, wenn es diesen Beirat nicht gegeben hätte.
Und wenn wir jetzt nochmal den Blick nach vorne richten, du hast gerade gesagt, das Thema Startups wird in diesem Jahr noch mehr nach vorne gebracht. Muss es wahrscheinlich auch, ne? Vielleicht kannst du mal deinen Blick darauf teilen. Was sind denn so die Themen aus deiner Sicht, die da jetzt wichtig werden?
Also ich glaube, dass einmal ist das Thema Startups ein Riesenthema, weil wir merken ja, dass alle Innovationen, alles, was die Digitalisierung bringt, unmittelbar auch mit Gründerinnen und Gründern natürlich verbunden ist. Und wir merken auch, und das ist die zweite Seite der Medaille, dass die Finanzierung nach wie vor schwierig ist. Wir merken bei unseren Fonds, vor allen Dingen bei den Venture Capital Fonds, dass die nach wie vor unterkapitalisiert sind. Also wir mehr privates Kapital brauchen. Und genau diese beiden Dinge müssen aus meiner Sicht ganz nach oben auf die Agenda, wenn man diese Transformationen in der Zukunft gestalten will. Und das wissen, glaube ich, sowohl der Bundesfinanzminister als auch der Bundeswirtschaftsminister. Und ich glaube, da sind jetzt zwei Initiativen, auch ohne Beirat, sage ich mal, im Gange, die angegangen werden müssen, nämlich wie man die Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer nochmal verbessert und wie man die Finanzierungsseite auch nochmal verbessert.
Rahmenbedingungsseitig, was fehlt da, was würdest du sagen?
Also wir sprechen ja, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu gründen, über Themen wie Notarspflichten. Da können wir mal einen Blick nach Österreich werfen. Die haben das nämlich ganz schön geschafft. Die haben jetzt ihre Notarspflicht abgeschafft und haben so eine neue Gesellschaftsform gegründet. Und oder zum Beispiel nach Frankreich. Da ist es auch sehr schön so, wenn jemand ein Unternehmen gegründet oder sich gründet, gehen die an eine Stelle und können dort alles abwickeln. Davon sind wir noch weit entfernt, bis hin zur Finanzierung im Übrigen. Das ist diese sehr schöne, auch als TB-Geschichte bekannt in Frankreich. Mhm. Da geht man sozusagen in ein Innovation Center und dort sitzen dann tatsächlich sogar auch noch Beamte, die dann am Ende noch die Gründung mit besiegeln oder dabei helfen, dass die Startup gute Talente aus dem Ausland bekommt und sind dabei, das Visa-Verfahren dann noch zu unterstützen. Also es gibt so ganz viele Punkte, die bei uns aus bürokratischen Gründen noch hemmen. So will ich sagen.
Das sagen mir auch hier die VCs in meinem Podcast, ne, die Gäste, dass man eigentlich dieses Thema Notar, so wie es hier in Deutschland gepflegt wird oder gelebt wird, den US-VCs zum Beispiel gar nicht erklären kann. Ne? Die kennen sowas in der Form nicht.
Ja, und auch steuerlich haben wir übrigens noch Hürden, bei denen wir unseren Investoren aus dem Ausland erklären müssen, warum es die überhaupt gibt, diese Steuern. Mhm. Die Umsatzsteuer auf die Managementleistung haben wir jetzt abgeschafft, aber wir haben hier in Deutschland noch gerade eine riesige Diskussion darüber, ist eigentlich ein Investment in einen Venture Capital Fonds eine vermögensverwaltende Tätigkeit oder eine gewerbliche. Da haben wir im Moment ein BMF-Schreiben, was aber schon ewig alt ist. Und da kämpfen wir jetzt eigentlich dafür, dass solche Hürden abgebaut werden und wir uns da auch mal auf die europäische Augenhöhe begeben. Die ist also dringend notwendig. Mhm. Und es ist auch ja schwer erklärbar, dass wir im Prinzip Kapitalsammelstellen haben, also Versicherer und auch Stiftungen und andere Family Offices, die eigentlich so gut wie gar nicht in Venture Capital investieren. Mhm. Aus auch wieder unterschiedlichen Gründen, weil die Hemmnisse dort noch zu hoch sind. Die Vermögensverwaltung ist das eine, aber es gibt ganz viele Gründe, warum man da jetzt eigentlich nochmal ran muss.
Du hast ja trotzdem gesagt, also auch wir haben jetzt gerade über die US-VCs gesprochen, die sind ja in Deutschland sehr aktiv, weil diese späteren Runden ganz häufig gar nicht ohne sie gehen oder eigentlich fast nie. Ne? Du hast gesagt, das Kapital hat sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht, wenn ich es richtig verstanden habe, auf ungefähr 3 Milliarden. Zeitgleich hast du aber auch gesagt, man ist immer noch unterkapitalisiert, man braucht mehr privates Kapital. Was würdest du denn sagen, was ist denn so die Menge an Kapital, die man eigentlich braucht, um vielleicht international wettbewerbsfähig zu sein?
Kommt drauf an, wo man hinblickt. Ne? Also wenn man in die USA guckt, dann brauchen wir noch 20 Mal so viel, um da aufzuschließen. Das können wir aber nicht, weil wir im Prinzip dafür auch ein anderes Versicherungs- und Pensionssystem haben. Also die großen Kapitalströme aus den USA, die kommen ja von den großen Pensionsfonds der Universitäten und so weiter. Und die sind das natürlich von jeher auch gewohnt, in Venture Capital und Private Equity, würde ich da jetzt mal mit dazu nehmen, zu investieren. Aber wenn man nach Europa blickt, haben wir auch noch aus meiner Sicht Nachholbedarf. Also wenn wir ungefähr 10-mal so viel Kapital nach Deutschland bekommen, wäre das hilfreich. Dann hätten wir sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal, was Möglichkeiten angeht. Ich habe mal eine Zahl gelesen, ich glaube, sie stimmt auch in etwa. Also auf eine Finanzierung, die gemacht wird in Deutschland, kommen 1.000 Bewerbungen. Und wenn man sich das überlegt, dass wir 999 Ideen ziehen lassen, weil wir möglicherweise nicht genug Kapital für diese Ideen haben, finde ich, ist die Herausforderung nochmal groß, das weiter anzuschieben.
Wobei sich wahrscheinlich diese Startups dann immer bei mehreren Fonds auch bewerben. Ne? Also wahrscheinlich sind es, ob es dann 1.000 Ideen sind, die hinten runterfallen, weiß ich nicht. Aber du hast natürlich recht, es ist in sich wahrscheinlich sehr ineffizienter Prozess. Ne?
Ja, also ich habe mal in meiner Funktion, weil ich es auch mal erleben wollte, so eine Art Pitch-Gespräch mitbekommen von einem im Bereich Biotech, in einem Startup, eine, wenn man so will, Ausgründung aus einer Klinikuniversität mit einem sehr kompetenten, potenten VC-Investor. Und da ist es derart zur Sache gegangen, dass ich gedacht habe, also ich hätte das wahrscheinlich in meinem ganzen Leben unternehmerisch nicht überstanden. Und das finde ich spannend. Ne? Und wenn wir so einen Kampf haben um das Kapital, aber auf der anderen Seite eben eigentlich auch einen Anlagedruck für große Family Offices, für vor allen Dingen Versicherer, dann müsste, finde ich, die Politik, aber auch wir alle selber dafür sorgen, dass wir das jetzt eigentlich besser in den Markt führen, als es derzeit gelingt.
Du, dann gab es jetzt irgendwie im letzten Jahr, finde ich sehr bemerkenswert, 2 Fusionen von deutschen VCs mit US. Einmal hier der General Catalyst hat La Familia übernommen, mehr oder weniger, und dann Embedded Capital wurde übernommen von Motive Partners. Ist das eine Sache, die irgendwie nochmal, weiß ich, ein Ausrufezeichen aus der Szene oder in Richtung vielleicht auch Habeck sein muss, dass da deutsche VCs gar nicht wettbewerbsfähig sind?
Ja, ich glaube, den Druck hat er natürlich. Das betrifft nicht nur die VCs, ja auch unternehmerisch. Ne? Ich sag immer, oder wir sagen auch oft, wenn ein Startup größer wird, da haben wir ja viele Beispiele dafür, die gehen zum Beispiel nicht in Deutschland an die Börse, sondern in den USA. Und bei den VCs, bei den Geldgebern ist es manchmal auch so, dass man eben bei den größeren Finanzierungen nicht mitmachen kann. Kapital ist flüchtig und kennt keine Grenzen, und das ist natürlich, damit haben wir zu tun. Ich sage aber andererseits auch, dass wir das nicht verhindern können. Ne? Ich bin nicht jemand, der sagt, wir müssen jetzt hier dafür sorgen, dass alles in Deutschland passiert. Wichtig ist es, glaube ich, dass wir auf diese Augenhöhe kommen und auf der auch bleiben. Weil eines ist klar und egal, auch wenn man ins Ausland fährt, das deutsche Unternehmertum, sowohl im Mittelstand, aber auch jetzt bei den ganz vielen Gründerinnen und Gründern, hat ein unglaublich gutes Image. Und das ist, glaube ich, an dem müssen wir uns orientieren. Und ich meine, wenn wir es dann auch nochmal schaffen, nicht nur das beste deutsche, sondern auch das beste amerikanische Startup mal nach Deutschland zu holen, das wäre ja schon mal was.
Cool. Aber ich höre jetzt raus, also du bist eigentlich ganz guter Dinge, ne? Man hört jetzt keine Generalabrechnung hier mit Habeck. Klingt auch jetzt nicht so, als hätten sich die politischen Rahmenbedingungen irgendwie so verschlechtert, dass Innovationen gar keine Rolle mehr spielen, sondern du sagst einfach, es ist vielleicht schlecht kommuniziert worden, dieser ganze Übergang, ne?
Das würde ich sagen, als Kommunikationsfrau würde ich sagen, da ist noch Saft in der Zitrone. bei der Frage, was eigentlich passiert ist, steht eigentlich sowohl die Bundesregierung, ehrlich gestanden, mit dem ganzen Modul des Zukunftsfonds aufgestellt, ja schon die letzte Bundesregierung eigentlich gut da. Und man war auch gut beraten, dass man das jetzt nicht einkassiert hat, sondern fortgeführt hat. Und so gehe ich eigentlich relativ optimistisch, was die politische Seite angeht, auch in die nächste Bundesregierung hoffentlich. Da arbeiten wir nämlich jetzt schon dran, dass diese Übergänge auch so laufen, dass mögliche andere politische Konstellationen daran weiter fortarbeiten. Und weil wir wissen, jetzt kommen die Wahljahre, da passiert sowieso nicht so viel. Und wir haben ja auch die Situation, dass eigentlich die Kassen leer sind. Also wir können jetzt nicht noch riesen Fördergelder erwarten. Es geht jetzt wahrscheinlich um so ein paar wenige Stellschrauben noch.
Ich frage dich nicht, welches Szenario konkret, aber habt ihr ein Szenario, von dem du denkst, dass das die nächste Regierung sein könnte, also wie die gebildet sein könnte?
Nee, also wir suchen uns die Talente der Jüngeren, von denen wir glauben, aus allen Parteien, also aus allen demokratischen, sage ich jetzt mal, ich will nicht betonen, wen wir nicht dazu nehmen, dass wir da so ein bisschen die Talente raussuchen, die auch unsere Sachen vorantreiben, die Jüngeren. Bisher haben wir da auch ganz gut gelegen, dass dann der ein oder andere dann zum Beauftragten oder auch Staatssekretär, Staatssekretärin gewählt wurde. Und ansonsten konzentrieren wir uns auf die großen und kleinen Parteien demokratischen Ursprungs, die dann, Ursprungs klingt schon blöd, ne? Also die den demokratischen Wettbewerb schätzen, dass wir die auch unterstützen, eben bei ihren Programmen.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über Habeck gesprochen, aus natürlich, sagen wir, von dem Hintergrund des Gesprächs heute, aber spielt denn der Finanzminister dann auch eine Rolle?
Eine riesige. Also ich würde sagen, beide können gar nicht ohne einander was machen. Wenn Habeck was vorschlägt, braucht der Herrn Lindner und umgekehrt. Das wird ja manchmal auch so ein bisschen im Kontext der, sage ich mal, Bubble ein bisschen anders dargestellt, dass die sich so wahnsinnig streiten. Also unsere Erfahrung ist eigentlich, dass die in den wesentlichen Themen am Ende doch zusammenkommen oder auch zusammenkommen müssen, bei allem Misstrauen, was man vielleicht so parteiintern da hat. Aber grundsätzlich sind natürlich die von Finanzierungsseite, die großen Finanzierungsvorhaben und Signale an die Branche vom BMF aus gesteuert worden. Und was die KfW und KfW Capital, also die Fördergelder angeht, da ist im Wesentlichen das BMWK im Fahrersitz und die brauchen sich immer gegenseitig, um überhaupt was durchzusetzen.
Und wenn du dann dem nächsten Wirtschaftsminister und nächsten Finanzminister was ins Pflichtenheft schreiben könntest, was würdest du sagen, was ist so dein Hauptwunsch oder Hauptanliegen?
Also weiter die Hürden abbauen, steuerlicherseits möglicherweise auch ein bisschen mehr Lenkungswirkung entfalten, zum Beispiel steuerlich Venture Capital Investitionen könnte man ja auch abschreiben lassen. Und so weiter. Also da noch mal ein bisschen was in die Hand nehmen und auf der unternehmerischen Seite brutalen Bürokratieabbau. Das versteht kein Mensch, ne? Dass man diese Notarspflichten hat oder wenn man hier gute ITler hat und Menschen, die hierher kommen wollen, um zu arbeiten, dass es dann an Visa-Ausstellungen scheitert und sagt, das hängt jetzt im Auswärtigen Amt. Also das versteht kein Mensch. Ich glaube, da müssen wir einfach schneller und viel besser werden. Sonst haben wir hier keine Chance.
Super. Dann Ulrike, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Finde ich, waren sehr klare Worte. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nö, ich glaube, wir warten jetzt alle drauf, wie es in dem neuen Beirat wird und dann müssen wir uns nochmal unterhalten.
Super, freue ich mich drauf. Dann lieben Dank, dass du da warst.
Gerne.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.